ARD.
Herzlich willkommen zu Ready for Liftoff. Wir freuen uns total. Mit der ersten Folge sind wir ab jetzt am Start, um mit euch unsere Begeisterung für Raumfahrt zu teilen. Heute geht's um Rabea Rogge, die erste deutsche Frau im All. Die lernen wir ein bisschen besser kennen.
Und passend dazu werfen wir danach direkt nochmal einen historischen Blick auf die Entwicklung von Frauen als Astronautinnen.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for Liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Anne-Dorette Ziems und David Beck.
Ja, sicher haben das viele mitbekommen. Rabea Rogge war die erste deutsche Frau im All. Das hat für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Ich habe auch drüber berichtet und ja, ich muss gleich am Anfang zugeben, ich wusste erst gar nicht so richtig, was ich mit ihr anfangen soll. Also es war ein privater Raumflug, sie ist mit SpaceX geflogen und das kann mal so sein. Also an sich Raumfahrt immer cool, aber ja, es hätte auch Weltraumtourismus sein können. So. Ja, Anne, wie war das bei dir, als du mitbekommen hast, dass sie fliegen soll?
Ehrlich gesagt, fand ich, die mediale Aufmerksamkeit kam relativ spät. Also man wusste eigentlich ja schon ziemlich früh, dass sie fliegt. Und dieses Medienecho war eigentlich erst, als sie dann im All war. Also so, yay, erste deutsche Frau im All.
Genau, das so heißt, dann zum Flug hin, ja.
Genau.
Das fand ich auch komisch. Also wir haben das auch, im August kam das hier raus, wir haben auch versucht, das damals zu verkaufen. Und es wollte eigentlich niemand so richtig. Wir haben es nur so ein bisschen untergekriegt.
Und dann auf einmal ist es so passiert gefühlt. Also ja, ich fand es interessant. Also das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass es so einen privaten Raumflug auch in der Dimension gibt. Deswegen ist es nicht ungewöhnlich oder so. Aber auf jeden Fall trotzdem ja immer noch spannend. Also es ist ja immer noch nicht die Norm, dass man sich einfach so eine SpaceX Crew Dragon Kapsel chartert.
Was ich auf jeden Fall eigentlich von Anfang an fand, egal so was man jetzt davon halten will, so dass es ein privater Raumflug ist und wer sie ist und so weiter, es ist auf jeden Fall sehr peinlich für die deutsche Raumfahrt gewesen, fand ich. Es braucht so einen Kryptomilliardär, den lernen wir gleich ein bisschen besser auch noch kennen, aber den braucht es, um die erste deutsche Frau ins All zu schießen. Also das fand ich schon sehr peinlich. Aber erstmal wollen wir sie so ein bisschen kennenlernen. Wer ist Rabea Rogge eigentlich? Sie ist 29 Jahre alt. Sie interessiert sich seit ihrer Kindheit für Technik, hat Elektrotechnik dann an der TU Berlin angefangen zu studieren, an der ETH Zürich fertig studiert. Jetzt aktuell arbeitet sie in Trondheim an ihrer Doktorarbeit zu autonomen Booten in extremen Situationen, zum Beispiel in der Arktis. Das finde ich richtig geil. Roboterboote in der Arktis. Also
hat ja aber erstmal wenig mit Weltraum zu tun.
Ja, es hat jetzt nicht so viel mit Weltraum zu tun, aber tatsächlich hat es ein bisschen was mit ihrem Flug später zu tun. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Und es zeigt auch so ein bisschen, dass sie einfach eine sehr abenteuerlustige Frau ist. Also das ist so nicht das einzige Extreme, so was sie so gemacht hat. Sie hat öfter Expeditionen gemacht und sowas macht sie einfach gern. Und das hat dann eben auch zu dieser Begegnung geführt. Chun Wang, den hat sie auf einem Expeditionstraining auf Svalbard kennengelernt. Spitzbergen sagt man da in Deutschland dazu. Und genau, jetzt wollen wir Rabea Rogge auch einmal kurz dazu hören. Der folgende Ton, der ist aus einem Interview, das unsere Redakteurin Ute Spangenberger mit ihr geführt hat. Das ist im Deutschen Technikmuseum in Berlin gewesen, kurz nach dem Flug. Da haben sie eben lang über alles Mögliche gesprochen, unter anderem eben auch über diese Begegnung mit Chun Wang.
Zu der Zeit hatte ich auch gerade ein Satellitenteam geleitet an der ETH und ich war so begeistert von diesem Satellitenteam und habe nur über Weltraumtechnologie, über ambitionierte Pläne geredet mit allen auf dieser Expedition, wo dann eben auch zwei meiner Crewmitglieder waren, Eric Phillips und Chun Wang. Und die beiden mussten sich das dann anhören. Aber glücklicherweise waren sie ebenfalls interessiert an den gleichen Themen. Und dann haben wir genau über diese Sachen geredet. Und ein halbes Jahr später kriege ich dann von Chun die Anfrage, ob ich mitfliegen wollte. Und Chun hat uns nach unserem Hintergrund wirklich ausgesucht. Also alle haben einen Bezug zu den Polarregionen. Mich mit dem wissenschaftlichen Hintergrund, Eric als Abenteurer, Jannika als Filmmacherin in den Polarregionen.
Ja, das ist ja eine Begegnung, die sich mal richtig gelohnt hat, oder? Also
ja, auf jeden
was
Fall.
Für ein krasser Zufall auch, dass das so gut gepasst hat.
Da zeigt sich auch so ein bisschen so richtig abnerden, das kann sich auch mal lohnen. Man weiß nie so, an welchen Kryptomilliardär man da gerade geraten ist. Ganz kurz zur restlichen Crew. Chun Wang, habe ich gerade schon gesagt, chinesischstämmiger mittlerweile Maltese. Der hat mit Bitcoin sehr viel Geld gemacht. Er hat 2013 den Mining Pool F2 Pool gegründet. Das muss einem jetzt nicht viel sagen. Er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld damit gemacht, Milliarden. Und anscheinend hat er so ein bisschen Gefallen an den Polen gefunden. Er war eben bei diesem Expeditionstraining dabei und hat sich dann später auch diesen Flug bei SpaceX gekauft. Und zwar ist das eine Umlaufbahn um die Pole gewesen. Das war ihm wohl sehr wichtig. Das war die andere oder eine der anderen Premieren bei diesem Flug. Zum ersten Mal sind Menschen um die Pole geflogen. Und in Anlehnung an das norwegische arktische Forschungsschiff Fram hat er diesen Flug dann Fram 2 genannt. Daher kommt der Name. Was genau er für diesen Flug gezahlt hat, das sagen diese Unternehmen ja nie und er selber hat es auch nicht gesagt. Schätzungen sind so bei 200 Millionen Dollar.
Chillig, wenn man die so über hat.
Ich warte noch auf meinen Kryptomilliardär.
Ja, meldet euch gern.
Ja. Der zweite, der mit dabei ist, ist Eric Phillips, den hat sie gerade auch schon kurz genannt. Der ist Abenteurer, ist auch ein geiler Beruf auf jeden Fall. Er hat viel die Pole bereist, er hat irgendwie neue Routen an Nord- und Südpol, ja, entdeckt kann man nicht sagen, aber eben erarbeitet oder wie auch immer man dazu sagt. Also das macht er halt so als Job, finde ich auch sehr cool und dann ins All fliegen. Und dann ist noch die Norwegerin Jannicke Mikkelsen mitgeflogen, Kamerafrau und Regisseurin. Sie macht viel so Sci-Fi-Zeug und auch so am Rande vom Filmemachen, nenne ich es jetzt mal, so VR-Zeug macht sie zum Beispiel auch. Und was bei ihr vor allem auch interessant ist, so bei dem ganzen Tamtam, das wir hier in Deutschland gemacht haben, um Rabea Rogge als erste deutsche Frau im All, Jannicke Mikkelsen ist die erste norwegische Person überhaupt im All. Also nicht nur die erste norwegische Frau, das fand ich sehr spannend, das ist hier überhaupt gar nicht zur Sprache gekommen.
Mir war das auch, ehrlich gesagt, bis gerade gar nicht so klar, muss ich beschämend sagen.
Ja, ich habe es auch nur zufällig gesehen. Ich mache mal einen kurzen Fast-Forward zum 31. März 2025. Also sie haben ein ganzes Jahr lang haben die trainiert auf diesen Flug, aber dann eben an diesem 31. März sind sie mit einer Falcon 9 an Bord einer Crew Dragon mit dem Namen Resilience in diese polare Umlaufbahn eben gestartet. Wie gesagt, das erste Mal in der astronautischen Raumfahrt. Und ja, Raketenstart, richtig nice anzuschauen als Video, aber natürlich auch super spannend selber zu erleben. Deswegen hat Ute sie im Interview natürlich auch gefragt, wie sich das angefühlt hat und hat ihr währenddessen auch ein Video von diesem Start gezeigt, dass sie das so ein bisschen kommentieren kann.
Dragon, SpaceX, go for launch.
Wir waren super ruhig tatsächlich, weil wir, glaube ich, alle nicht dachten, dass wir wirklich launchen. Man sieht das jetzt in dem Video nicht, aber es war sehr viel Gewitter drumherum. Oh ja, jetzt fängt es an zu beben, dann hat man es schon gemerkt. Und ich glaube, dann kam der Countdown und dann dachte ich mir so, okay, ich glaube, wir launchen tatsächlich. Und dann hat es vor allen Dingen Spaß gemacht. Ich hätte echt gedacht, dass ich nervös wäre oder aufgeregt. Und vor allen Dingen von innen drin sieht man ja auch nicht das Gesamtbild. Man merkt einfach bloß diese Beschleunigungskräfte. Man merkt, dass wenn man Main Engine Cutoff hat, dass man nach vorne geschleudert wird. Second Engine Cutoff, wenn man dann im All ist. Ich glaube, das war der komischste Moment. Und dann alles schwebt. Dann hat man auf einmal das Gefühl, man ist ja in einem anderen Milieu. Man sieht eben den Polarbären, unseren Schwerelosigkeitsindikator hochschweben, auch die Gurte. Und das war unglaublich. Also dieser Moment ist mir am meisten in Erinnerung geblieben.
Okay, jetzt brauche ich noch dringender einen Kryptomilliardär, der uns den Flug ins All finanziert. Ja, klingt natürlich mega, wie sie das beschreibt.
Man merkt so ein bisschen, sie war da ein Jahr im Training in den USA auch, hat viel Englisch geredet. Sie sagt Polarbär, sie meint natürlich einen Eisbär. Die hatten so einen kleinen Plüsch-Eisbären dabei. Als der dann hochgeflogen ist, das war für sie so das Zeichen, so jetzt sind wir in der Schwerelosigkeit. Das war auch so ein bisschen ihr Maskottchen. Und ja, das ist so ein bisschen der heimliche Traum von mir, der sich am konsequentesten durch mein Leben gezogen hat, Schwerelosigkeit mal zu erleben. Ich stelle mir das so cool vor.
Ja, ich stelle mir das auch mega cool vor, aber ich glaube, ich würde mich die ganze Zeit übergeben. Ich glaube, das wäre nichts. Ja. Also ich bin nicht so sicher, was so solche Sachen angeht. Auch so Schiffschaukel oder so im Freizeitpark ist, bin ich leider raus.
Also Sie haben es hier bei diesem Flug auch gesagt, dass Sie sich alle übergeben haben, so ein bisschen durch die Blume. Es passiert einfach vielen Menschen und es gibt, man kennt keinen so einen richtigen Indikator dafür. Wenn ich jetzt seekrank werde, heißt das nicht, dass ich in der Schwerelosigkeit auch krank werde sozusagen. Also es ist nicht so diese normale Motion Sickness, nennt man es ja auf Englisch. Sondern es ist was anderes in der Schwerelosigkeit.
Aber es ist ein großes Ding. Also auch auf der internationalen Raumstation ist so Raumkrankheit die größten Beschwerden, die alle gerade am Anfang haben. Irgendwann gibt sich das dann. Aber ja klar, wenn du 3 Tage unterwegs bist, hast du natürlich nicht genug Zeit, dich zu adaptieren. Und dann leidest du womöglich die ganze Zeit darunter.
Ja, das hat sie auch im Interview gesagt, dass sie Angst hatte davor, einfach, dass das jetzt 3 Tage lang geht. Sie waren ja nur 3,5 Tage oben. Aber es hat sich dann bei allen relativ schnell gelegt und dann konnten sie es auch genießen. Und ja, sie hat es auch so ein bisschen wie einen Traum beschrieben tatsächlich.
Ich denke, es ist wie so ein Kindheitstraum oder man fühlt sich wieder wie ein Kind, wenn man das entdeckt, weil es so viel Neues zu lernen gibt, oder? Flüssigkeiten verhalten sich anders, sogar einfach M&Ms zu werfen ist anders.
Ich finde das so geil, wie sie das einfach so beiläufig sagt, einfach M&Ms zu werfen, also was man halt so macht.
Ja, als würde sie zu Hause ständig M&Ms werfen und das war dann anders in der Schwerelosigkeit.
Ich habe tatsächlich zufällig irgendwie letztens auch mitbekommen, M&Ms sind eigentlich eine ganz geile Süßigkeit so für die Schwerelosigkeit, weil sie halt nicht krümeln, also du kannst ja einfach so ein ganzes Ding in den Mund werfen. Genau, aber sie beschreibt dann auch ganz vieles so, was sie in der Schwerelosigkeit gemacht haben. Sie haben auch ganz viele Experimente gemacht, einmal zum Beispiel zum Blutabnehmen. Also sie sagt auch, das macht man auf der ISS relativ häufig. Es ist aber nicht so einfach, weil man halt wirklich in die Vene muss, um Blut abzunehmen. Und sie wollten eben testen, wie kann man das einfacher machen und haben sich dann an der Schulter geschnitten. Also sie hatten da so ein bestimmtes Gerät dabei, ich weiß gar nicht genau, wie das aussah. Aber es hat halt so einen Schnitt in die Schulter gemacht. Und dann war halt das Problem, in der Schwerelosigkeit läuft das Blut dann halt nicht raus. Also richtig. Sie haben dann versucht, irgendwie die Zentrifugalkraft auszunutzen, haben so ihren Arm hochgenommen und dann so runter beschleunigt. Also so angewinkelt dann auch wie so ein Hühnchen, was mit den Flügeln klappert.
Das
mit
klingt
den Flügeln
jetzt auch
schlägt.
Ehrlich gesagt so, als wäre dann die ganze Kapsel voller Blut. Aber so war es nicht, ja. Keine Sorge.
Aber genau, sie haben das, weil das halt so wie so ein Hühnchen aussah, haben sie jetzt diese Technik The Chicken Wing genannt. Und das fände ich tatsächlich ganz geil, wenn sich das halten würde. Also wenn man dann so in 50 Jahren auf dem Flug zum Mars so, wir brauchen kurz ein bisschen Blut, machen wir einen Chicken Wing. Ein anderes Experiment, das auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, da konnte man halt schön drüber berichten, so das war das erste Röntgenbild im All. Und da muss ich jetzt auch wieder sagen, als ich das gehört habe, da war ich auch wieder so, ja, warum? Warum müssen wir ein Röntgenbild im All machen? Ist das jetzt irgendwie nur, um diesen Flug, um diese Mission so ein bisschen zu rechtfertigen, dass man halt Wissenschaft macht?
Ich habe ehrlich gesagt gedacht, damit die sagen können, das ist das Erste, also das erste Röntgenbild,
genau,
damit die noch so ein First irgendwie abhaken können.
Ja. Sowas in die Richtung hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl. So geht es mir oft so mit privater Raumfahrt, so dass die Experimente, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, die da machen, dass die halt wirklich nur so einen Pseudo-Charakter haben. Aber tatsächlich, manchmal lohnt es sich dann auch, mal einfach genauer drauf zu schauen, warum wird überhaupt ein Experiment gemacht. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Muss ich mir auch an die eigene Nase fassen bei diesem ersten Röntgenbild. Das kann schon Sinn machen, wenn man mal auf längere Missionen schaut, so zum Mars und sowas. Da bin ich ja auch total dafür. Und da sagt Rabea Rogge das dazu.
Wenn man sich überlegt, man hat ja Knochenschwund, vor allen Dingen auf Langzeitmissionen im All. Und wenn man jetzt zum Beispiel Brüche hätte, wie diagnostiziert man die? Also das wäre die eine Richtung und da ist natürlich ein Röntgengerät perfekt. Andererseits kann man auch Elektronik damit durch Röntgen oder durch Strahlen, um zu sehen, ob irgendwas kaputt ist. Also dass man sagt, man hat kritische Flughardware, die aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Jetzt hat man ein neues Tool, um die auch noch zu diagnostizieren. Also es hat zwei Anwendungen, die, denke ich, auf Langzeitflügen vor allen Dingen interessant werden.
In den Shownotes verlinken wir auf jeden Fall mal dieses Röntgenbild, weil es auch noch ganz interessant, dass sie das so angelehnt haben an das allererste Röntgenbild, was überhaupt gemacht wurde mit dieser Hand und dem Ring da dran.
Sieht mir ist cool das gar nicht aufgefallen, aber jetzt, also jetzt, wo du sagst, ich sehe es gerade nicht vor mir, aber ja, ich habe es in Erinnerung. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zur Erde. Das finde ich nämlich auch spannend, wie sie die Rückkehr beschreibt.
Ich würde sagen, so Downhill war definitiv hat sehr viel mehr Spaß gemacht, auch weil es einfach, der Körper ist es gar nicht mehr gewohnt. Und man dachte schon so bei 0,2 G, okay, das ist jetzt die Schwerkraft, aber es war es ja noch gar nicht, es war ja nur 20% davon. Und dann geht es hoch bis über 4 G, was jetzt an sich nicht so viel ist. Also Fighter Jets sind so gesehen bei 11 G sogar. Aber dadurch, dass der Körper das verlernt hat, ist das wirklich schwierig zu atmen oder das Gesicht wird so ein bisschen zurückgezogen, hat sich zumindest so angefühlt. Man hat die Erde aus dem Fenster gesehen, die noch ziemlich weit weg war, also wirklich als Planet, und dachte sich, in 5 Minuten sind wir unten, oder? Und man hat das Plasma dann gesehen aus dem Fenster und dachte sich so, wow, okay, wir fallen wirklich schnell runter.
Jetzt ist sie also wieder unten, wieder zurück auf der Erde. Sie geht als die erste deutsche Frau im All in die Geschichte ein. Anne, was sagst du, macht sie das zu einem Vorbild?
Vorbild ist ja kein genormter Begriff oder so, aber auf jeden Fall ist es ja super wichtig, dass man Vorbilder hat, an denen man sich orientieren kann, die so sind wie man selber. Und es war jetzt auch einfach mal Zeit, dass es eine deutsche Frau im All gab, mit der man sich vielleicht identifizieren kann, wenn man auch diesen Berufswunsch hat oder wenn man, beziehungsweise ist ja nicht ihr Beruf, ins All zu fliegen, aber wenn man auch diesen Traum hat, es ist einfach wichtig, dass es normal ist, dass es auch Astronautinnen gibt und nicht
genau,
nur Astronauten.
Fall, ja.
Und in dem Sinne ist sie ja auf jeden Fall, so gewollt oder nicht, ist sie jetzt gerade quasi die Einzige, die wir in Deutschland haben. Klar, es gibt ja auch andere Astronautinnen und klar, die können auch ein Vorbild sein. Aber ich bin zum Beispiel super gespannt, was jetzt im Nachgang noch alles passiert an Öffentlichkeitsarbeit mit ihr. Also ja, sie war jetzt in den Medien und so weiter. Aber was jetzt gerade so Öffentlichkeitsarbeit angeht, im Sinne von für junge Frauen eben, die sich da interessieren. Also das finde ich nochmal spannend, weil das würde es ja noch umso mehr zum Vorbild machen, wenn man sich da, wenn sie sich jetzt da so engagieren. Aber no pressure auch, ne? Es ist natürlich gar nicht, man ist ja nicht verpflichtet, das jetzt zu machen, nur weil man die erste deutsche Frau im All war.
Ja, habe ich mir gerade auch so gedacht, so vielleicht für eine 29-jährige Doktorandin jetzt auch eine sehr große Rolle. So.
Ja, voll. Es ist ja auch zufällig passiert, muss man mal sagen.
Ja, ja, also sie sagt auch, dass ihr das gar nicht so wichtig ist, dass sie die erste deutsche Frau im All ist, aber sie ist sich schon bewusst so, dass sie das ist. Und sie hat auch im Interview gesagt, so, dass sie schon so ein bisschen im Kopf hat, sich auch bei der ESA zu bewerben als Astronautin. Und da hast du dann sowieso ja eine Rolle in der Öffentlichkeit auch.
Ja,
und dann würde sie das, glaube ich, schon auch noch weiter ausfüllen, diese Rolle. Ja, jetzt wollen wir auch noch mal kurz mit Ute sprechen. Ich habe es ja schon gesagt, das Interview, aus dem wir jetzt ein paar Mal was von Rabia Rogge gehört haben, das hat Ute Spangenberger geführt, Kollegin von mir, Redakteurin, auch jetzt bei uns im Podcast. Und du hast im letzten so halben, dreiviertel Jahr einen relativ guten Eindruck von Rabia Rogge bekommen. Du hast öfter mit ihr gesprochen. Und ich würde auch sagen, du bist so die Journalistin in Deutschland eigentlich, die sie am besten so kennengelernt hat, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ich habe sie dreimal interviewt und ich muss sagen, ich war am Anfang, wie du, David, auch so ein bisschen irritiert und dachte, da fliegt jemand ins All, der keine Berufsastronautin ist, mit einem Kryptomilliardär, na, was wird das schon sein? Und habe dann aber sie kennengelernt und gemerkt, dass sie eine sehr zurückgenommene, Down-to-Earth-Frau ist, die sich wirklich für Wissenschaft interessiert. Ich habe auch mehr über die Mission erfahren und ich kann inzwischen wirklich nachvollziehen, was sie gemacht hat. Man muss sich halt ein Stück auf das einlassen, was diese Mission und was Frau Rogge möchte, nämlich mehr Menschen ins All bringen. Wenn man damit nichts anfangen kann und sagt, es sollen keine Menschen ins All, außer ein paar Astronauten, die da Wissenschaft machen, kann man mit ihr, glaube ich, nichts anfangen, kann man mit ihrer Mission nicht warm werden. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann macht das alles schon viel Sinn.
Ja, ich finde, das habe ich auch so ein bisschen bei ihr rausgehört, als sie dann drüber spricht, wie sie Chun Wang kennengelernt hat und so auch über Weltraum mit ihm geredet hat. Und da muss sie ihn ja auch begeistert haben. Oder da muss sie ihm ja auch gezeigt haben, dass sie so total begeistert ist, sonst hätte er sie gar nicht gefragt. Also ich glaube, das muss man wahrscheinlich schnell merken, dass sie halt auch für die Raumfahrt brennt.
Genau. Und haben sich eben einfach zwei gefunden. Ja, also klar hat nicht jeder von uns einen Kryptomilliardär zur Hand, aber ich glaube, da haben sich dann wirklich zwei Weltrauminteressierte gefunden. Und ja, ich denke, dass diese Mission was ist, was so, weiß nicht, so ein bisschen der Anfang von was Neuem ist. Wir sind ja noch nicht so ganz in diesem Bereich, wo Menschen als Touristen ins All fliegen, wobei Elon Musk ja eigentlich gar nicht Touristen möchte. Er möchte ja, dass Menschen multiplanetar leben, also er spricht ja wirklich von Leben im All. So weit sind wir nicht, aber ich denke, in 20, 30 Jahren werden wir lachen über diese Diskussion, die wir jetzt geführt haben. Allein die Überlegungen, die ich hatte, wie nenne ich Frau Rogge? Nenne ich sie Frau im All? Nenne ich sie Deutsche im All? Touristin im All? Und inzwischen nenne ich sie Astronautin im All. Also das geht mir jetzt nach drei Treffen irgendwie so ganz flüssig über die Lippen.
Ich habe eh das Gefühl, dass dieser Astronautenbegriff sich gerade so am Wandeln ist, beziehungsweise dass man vielleicht auch nochmal da so ein paar Differenzierungen macht, weil ich habe das Gefühl, dass sich da richtig drauf gestürzt wird. Also, dass man sich so die Frage stellt, wer ist jetzt Astronautin und wer nicht und wer darf sich so nennen und wer nicht. Aber das ist ja eigentlich gar nicht die Hauptfrage, sondern interessant ist, was machen die da oben und wie können andere davon profitieren und nicht, wie nennen wir die jetzt?
Genau, das ist ja auch was, was wir gerade an der Diskussion um Katy Perry gesehen haben, die letztens im All war. Da steckt ja kein wissenschaftlicher Hintergrund dahinter. Mein Gott, muss es vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wenn die Preise bei der Raumfahrt sinken und man in ein paar Jahrzehnten so ins All fliegt wie heute nach Mallorca, dann lachen wir vielleicht sogar über sowas wie diese Katy Perry oder William Shatner, Captain Kirk-Geschichte, als der im All war.
Ich finde, eine gute Sache an privater Raumfahrt ist wirklich, dass so Menschen, die sich halt für Raumfahrt interessieren, die wirklich für Raumfahrt brennen, die müssen halt nicht durch diese ESA- oder NASA-Bürokratiemühle und sich gegen 30.000 andere Leute durchsetzen. Und am Ende werden sie vielleicht nicht genommen, weil sie beim Sehtest so ein bisschen zu schlecht abgeschnitten haben.
Ja, und ja nicht nur das. Selbst wenn du dann genommen wirst, wartest du ja manchmal dann ewig auf dem Flug und die ganze Zeit schwingt irgendwie so mit, werde ich nochmal eingesetzt oder werde ich nicht eingesetzt? Also hat schon auf jeden Fall Vorteile, private Raumfahrt, wenn man es sich leisten kann.
Genau, das hat natürlich auch noch so, man muss halt den richtigen Kryptomilliardär finden, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Aber mit dieser Begeisterung geht es halt auch, wenn die Wahrscheinlichkeit halt auch super gering ist. Aber ich finde, das passt auch so ein bisschen zu Rabea Rogge, die halt, glaube ich, auch so dieses Mindset verkörpert, das uns auch verbindet, warum wir so diesen Podcast machen wollen. Und das kann sie auch sehr schön in Worte fassen, finde ich.
Ich denke, es ist sehr menschlich, immer neue Horizonte entdecken zu wollen. Und wir wissen auch noch gar nicht, welche Fragen wir noch gar nicht kennen. Das finde ich ist auch das Spannende an beidem, dem Erkunden, so Exploring so gesehen, und der Wissenschaft. Beide gehen in die Richtung, wohin können wir wachsen und was finden wir überhaupt dort noch?
Mit Rabea Rogge ist jetzt die erste deutsche Frau tatsächlich fast 47 Jahre nach dem ersten deutschen Mann ins All geflogen. Finde, wenn ich das jetzt so ausspreche, klingt das mega viel. Also der erste deutsche Mann war ja Sigmund Jähn, das war 1978. Er war der erste Deutsche im All. Man muss aber dazu auch sagen, dass das ohne den Kalten Krieg wahrscheinlich nicht passiert wäre. Also dass da niemand aus Deutschland bzw. aus Europa so früh ins All gekommen wäre. Denn bei Sigmund Jähn war es tatsächlich so, dass das eine Raumfahrtkooperation zwischen der Sowjetunion und der DDR war und der so ins All gekommen ist. Ich finde aber trotzdem, 47 Jahre zwischen dem ersten deutschen Mann und der ersten deutschen Frau ist mega viel. Also es ist auch im internationalen Vergleich super viel und es ist ja nicht so, als hätte es sonst keine deutschen Astronauten gegeben. Also vor Rabea Rogge waren es immerhin 12 deutsche Männer, die schon im All waren.
Also ja, auch wenn Sigmund Jähn so wegen Kalten Krieggründen ins All geflogen ist, Deutschland ist trotzdem schon eine Raumfahrtnation auch so ein bisschen. Also schon so ein bisschen zurückgenommen auch. Wir sind nicht so raumfahrtverrückt wie die USA oder auch Frankreich zum Beispiel. Aber mit vor Rabea Rogge 12 Menschen im All waren wir tatsächlich auf Platz 4, so was die meisten Menschen im All angeht. Schon weit abgeschlagen natürlich nach USA und Russland / Sowjetunion, aber auf Platz 4. Und damit waren wir auch die Nation mit den meisten Menschen im All, ohne eine Frau im All gehabt zu haben. Auch wieder peinlich für die deutsche Raumfahrt. Und dann auch, dass man es nicht mal selber geschafft hat, sondern, wie gesagt, den Kryptomilliardär gebraucht hat.
Aber nicht nur in Deutschland hat das einen Moment gedauert, also bis auch mal Frauen ins All gelassen wurden, muss man da ja fast schon sagen. Lasst uns deswegen jetzt mal einen Blick, einen historischen Blick auf die Entwicklung von Frauen als Astronautinnen werfen. Sigmund Jähn 78, relativ spät, natürlich für Raumfahrt zu Beginn. Der Raumfahrt hat Europa noch gar nicht so eine krasse Rolle gespielt. Der Wettlauf ins All war ja primär zwischen den USA und der Sowjetunion. Die NASA hat tatsächlich als erste Nation überhaupt angefangen, Astronauten auszuwählen. Damals war es für die NASA ja komplett neu und dann haben sie sich natürlich die Frage gestellt, okay, welche Anforderungen stellen wir eigentlich an die Kandidaten? Und dann haben sie sich auf so ein paar Kriterien geeignet, die dann aber leider dazu geführt haben, oder was heißt leider, das war wahrscheinlich auch volle Absicht, dass Frauen kategorisch ausgeschlossen wurden. Das war indirekt, also es war jetzt nicht so, dass in der Stellenausschreibung irgendwie stand, es muss auf jeden Fall jemand Männliches sein, aber es gab das Kriterium, dass die zukünftigen Astronauten Jetpiloten und auch Testpiloten sein mussten und davon waren Frauen explizit ausgeschlossen.
Dann musste es die NASA ja nicht mehr reinschreiben, dann konnten
ja,
sie
quasi
ein bisschen besser aussehen, so im historischen Kontext.
Ja, genau. Und dieses Testpilotenkriterium, das haben die tatsächlich erst 1978 gelockert. Die haben dann damals diese Funktion Mission Specialist eingeführt und ab da hat die NASA dann Frauen auch systematisch in die Astronaut Classes aufgenommen. Also nicht, zwar keine Ausnahme dann oder so, sondern die wurden einfach regulär ausgewählt in diesen Prozessen. Und seit den 80ern ist es tatsächlich so, dass die Zahl von Astronautinnen kontinuierlich wächst. Also es war jetzt natürlich dann nicht sofort nach dieser Lockerung von mit den Testpiloten so, dass dann irgendwie 50-50 war oder so, also gar nichts. Insgesamt hatte die NASA bisher 319 Astronauten, also Männer und 60 Frauen. Aber aktuell aktiv bei der NASA sind 27 Astronauten und 20 Astronautinnen. Also man merkt jetzt, das gleicht sich langsam so ein bisschen an. Die Sowjetunion hat damals damals in den Anfängen der Raumfahrt tatsächlich ähnliche Anforderungen an die ersten Kosmonauten gestellt. Und auch die hatten keine Frauen in der ersten Auswahl. Allerdings haben sie dann so ein bisschen die Chance auf einen weiteren Triumph im Wettlauf ins All gewittert. Die Sowjetunion war ja der USA am Anfang voraus. Also die hatten den ersten Satelliten und dann hatten die mit Juri Gagarin auch den ersten Mann im All und haben sich dann anscheinend gedacht, ja okay, lass auch die erste Frau ins All schicken und uns diesen Erfolg irgendwie auch noch sichern. Und dann haben sie explizit nach Kandidatinnen Ausschau gehalten. Und Pilotinnen gab es damals kaum in der Sowjetunion, deswegen haben sie nach Fallschirmspringerinnen Ausschau gehalten und am Ende dann tatsächlich auch 5 Frauen ausgewählt und eine davon war Valentina Tereshkova und die ist dann 1963 die erste Frau im All geworden, 2 Jahre nach dem ersten Mann im All. Also da hat es nicht so lange gedauert, Deutschland 47 Jahre. Tatsächlich war Valentina Tereshkova die 12. Person im All.
Auch so ein bisschen lustig, dass die Menschheit insgesamt 11 Männer ins All geschossen hat, bevor sie dann eine Frau ins All geschossen hat. Und Deutschland hat 12 Männer gebraucht, bis ja, dann die erste Frau kam.
Stimmt, oh je, ja. Ach man, genau. Und der Flug von Valentina Tereshkova war natürlich mega das Medienspektakel und wurde in der Sowjetunion auch entsprechend gefeiert. Wir können mal reinhören in einen Ton von ihr, der natürlich übersetzt wird, weil natürlich spricht sie Russisch. Das ist eine Aufnahme aus dem Archivradio der ARD.
Am stärksten beeindruckt haben mich bei meinem Flug die Erdumdrehungen, bei denen ich das Raumschiff selbst steuerte. Das Bewusstsein, dass die komplizierte Technik, die sich meinen Frauenhänden, die auf Erden gewöhnlich als zart bezeichnet werden, fügten, gab mir ein Gefühl des Stolzes für alle Frauen. Weil es ja von nun an die Gleichberechtigung der Frauen nicht nur auf Erden geben würde, sondern auch im Kosmos.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Gleichberechtigung auf der Erde auch noch nicht, ich meine, wir sind ja heute noch nicht mal am Endpunkt quasi angekommen, aber Gleichberechtigung, davon kann man auch in der Raumfahrt leider überhaupt nicht sprechen, weil...
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie dann Gleichberechtigung erlebt hat, oder?
Nee, auf gar keinen Fall, aber natürlich würde sie das auch öffentlich nicht sagen. Also muss man ja auch mal dazu sagen. Generell vielleicht wichtige Info dazu, in der Sowjetunion war ja alles so einigermaßen geheim. Also bis sie dann wirklich irgendwas gemacht haben und das medial feiern konnten, so wie jetzt diesen Flug, haben die ja gar keine Infos irgendwie öffentlich preisgegeben, jetzt gerade in diesem Raumfahrtprogramm. Und alles, was da passiert, ist natürlich strategisch, genauso wie dann ihre Interviews und so weiter, die sie dann gegeben hat. Es war auf jeden Fall kein Erfolg im Sinne von Gleichberechtigung. Es war eine Propagandaaktion und die Sowjetunion hat dann noch fast 20 Jahre gebraucht, bis sie 1982 die nächste Frau ins All geschickt haben.
Ja, da sieht man das ja auch. Also das war ihnen nicht wichtig. Ihnen war halt so der Propagandaerfolg wichtig.
Ja, voll. Und wie sieht es in Europa aus? Die ESA in ihrer jetzigen Form, die gibt es erst seit 1975. Und Menschen ins All zu schicken, das stand so ab 1973 im Raum. Da haben nämlich die NASA und die Vorgängerin der ESA, das war ESRO, die European Space Research Organization, die haben zusammen das Space Lab beschlossen, als ein Forschungslabor, was man in Space Shuttle einsetzen konnte. Und es lief so ab, dass die ESA das Space Lab gebaut und zur Verfügung gestellt hat. Also ja, Firmen haben das gebaut, nicht die ESA direkt. Und dann haben sie im Gegenzug von der NASA Plätze für europäische Astronautinnen im Space Shuttle bekommen. Und das ist was, was auch immer noch so funktioniert. Also wenn jetzt ESA-AstronautInnen zur ISS fliegen, dann läuft es auch über die NASA und die ESA bezahlt die NASA dafür aber nicht direkt, sondern indirekt. Früher hat sie Fracht zur ISS geschickt und jetzt liefern sie zum Beispiel das Service-Modul für die Orion-Kapseln, die dann bei den Artemis-Missionen eingesetzt werden, also bei den nächsten Mondmissionen. Das ist dann immer so ein kleiner Austausch und nicht, dass man sich da wirklich gegenseitig für bezahlt.
So ein bisschen geben und nehmen.
Ja, genau. Also ich kann mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass das auch so ein bisschen nicht steuerliche Gründe hat, aber so behördliche Gründe. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so, dahingestellt.
Das James Webb fällt mir da gerade auch noch an. Das war wahrscheinlich auch so eine Aktion, dass auf eine Ariane 5 geflogen
ist. Stimmt, genau. Es war ja auch ein Kooperationsprojekt, deswegen haben die das so gemacht. Und deswegen muss die ESA aber halt auch immer gucken, was sie der NASA so anbieten kann. Für halt coole Sachen. Ich meine, wir haben jetzt ja gerade ganz kurz über Artemis gesprochen. Jetzt, es steht ja auch im Raum, wird jemand von der ESA auch mit zur Mondoberfläche fliegen dürfen? Und das ist noch nicht gesetzt. Die Frage ist jetzt halt, was kann die ESA dafür bieten, was cool genug ist, dass die NASA sagt, ja, okay, wir nehmen jemanden von euch mit.
Ich mache es immer daran fest, so wie gut der Stand von der ESA gerade ist. wenn man guckt, auf wie vielen Sachen das ESA-Logo drauf ist.
Ja.
So, es ist auf dem James Webb drauf, es ist auf der Orion-Kapsel, es ist auch drauf. Oft prominent neben dem NASA-Logo. Das zeigt schon, dass die europäische Raumfahrt auch ein bisschen was kann.
Wenn, dann scheitert es an der Finanzierung, leider, muss man ja bei der ESA sagen. In Europa gab es tatsächlich keine Barrieren, die Frauen so direkt ausgeschlossen haben, wie bei der NASA zu Beginn. Das heißt es aber nicht, dass Europa grundsätzlich da ultra fortschrittlich war oder fortschrittlicher als die USA, denn zu der Zeit, als Europa angefangen hat zu rekrutieren, gab es ja auch schon dieses Testpilotenkriterium in den USA auch gar nicht mehr. Die erste Westeuropäerin im All war Helen Sharman. Sie ist am 18. Mai 1991 zur russischen Raumstation Mir geflogen. Allerdings, und das ist wichtig zu erwähnen, sie war auch keine ESA-Astronautin, sondern sie ist privat finanziert ins All geflogen. Das Ganze hieß Project Juno und es war von verschiedenen britischen Firmen finanziert, die nämlich mit diesem Projekt die erste Person aus Großbritannien ins All geschickt haben. Und das heißt, Helen Sharman war generell die erste britische Astronautin und vor ihr war auch einfach kein Mann aus Großbritannien
im All. Wie Jannicke Mikkelsen, die Norwegerin, die jetzt bei Fram 2 mitgeflogen ist, die ja auch die erste, ja, der erste Mensch aus Norwegen ist.
Ja, ganz genau. Und auch eine privat finanzierte Mission. Und das finde ich super interessant, ja, weil es sowas Ähnliches auch in Deutschland oder gab, beziehungsweise das wurde ja probiert, die erste deutsche Frau über so eine private Aktion die Astronautin ins All zu schicken. Genau, aktuell.
Also offiziell läuft das auch noch. Ja. Da kann man noch Geld spenden.
Ja.
Ganz schamlos sage ich auch, mach das. Aber ja, bis jetzt halt leider erfolglos.
Lass uns trotzdem noch mal ein bisschen auf die Zahlen dazu gucken, weil aktuell sieht es, was die aktiven Astronautinnen angeht, in den verschiedenen Organisationen sehr, sehr unterschiedlich aus. Bei der NASA, das hatten wir eingangs schon gesagt, sind von 47 Astronautinnen 20 Frauen. Bei Roskosmos sind es tatsächlich nur eine Frau von 24 insgesamt. Und in China sind von 20 zwei Frauen. Und bei der ESA sind es von 11 Leuten drei Frauen. Wobei es bei der ESA ja auch noch diese Sondergeschichte mit der Reserveabteilung gibt. Die wurde 2021 aufgebaut. Und da sind tatsächlich auch zwei deutsche Frauen dabei. Aber das ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Denn es ist nicht so richtig klar, wann die zum Zug kommen. Also außer natürlich, also es ist schon zweimal passiert, dass sich ein Land dazu entschlossen hat, den Flug für jemanden aus dieser Reserveabteilung zu finanzieren. In Schweden war das zum Beispiel so für Marcus Wand. Der ist dann mit einer privaten, mit Axiom ins All geflogen. Und dann ist es aber wieder eine kommerzielle Mission. Also dann ist es ja wieder keine richtige ESA-Mission, obwohl er eigentlich in dieser ESA-Reserve ist.
Ich finde es ja auch so ein bisschen spannend, dass die ESA da jetzt, ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen ihr eigenes Ding draus macht und sagt so, hey, wir können doch versuchen, die Leute anderswohin zu vermitteln. Also wir bilden die aus. Ich glaube, das war gar nicht deren Idee mit Markus Wand zum Beispiel.
Nee.
Ich glaube, da gingen so ein paar Anfragen rum von Axiom. Die haben ein paar Leute gefragt und bei Markus Wand, der hat halt schnell genug das Geld zusammengekriegt dann von Schweden. Aber die ESA, die finden das jetzt eigentlich ganz cool, dass ihre Leute ins All fliegen, obwohl es überhaupt gar nicht deren Erfolg war.
Nee, und ich glaube auch, dass das gar nicht so das Ding war, was sie mit dieser Reserveabteilung wollten. Also offiziell hieß es ja, die Reserve ist eher so ein bisschen repräsentativ und wenn sich so Plätze auf irgendwelchen Flügen ergeben, dann wird angefangen, die auszubilden. Also was war bei Markus Wand auch so, der hat ja nicht diese normale Grundausbildung von der ESA gemacht, sondern halt als klar war, okay, er macht jetzt diesen Axiom-Flug, dann hat der ja angefangen zu trainieren. Und ich meine, der Trend geht ja sowieso in Richtung kommerzielle Raumfahrt im Moment. Also das ist ja sogar auch von NASA und ESA so gewollt, dass man, sieht man ja mit der Crew Dragon von SpaceX, die ist ja auch geschartert von der NASA quasi. Und warum dann nicht auch so eine komplette Mission einfach kommerziell machen?
Und man sieht es ja auch in Deutschland oder in Europa an, also jetzt nicht mit der astronautischen Raumfahrt, aber mit den Micro-Launcher-Startups in Deutschland zum Beispiel, ESA Aerospace, Rocket Factory, Augsburg und High Impulse, sind auch private Startups, die aber auch, ja, also von der ESA auch unterstützt werden, wenn jetzt nicht so mit wahnsinnig viel Kohle. Und auch mit dem Raumfahrtministerium sieht man ja auch, ist auch so ein Bekenntnis so an die Raumfahrt und auch an die private Raumfahrt. Also die wird schon auch einfach unterstützt und gewollt in Deutschland.
Ich bin tatsächlich aber gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also ob jetzt das Mindset so ist, ja okay, jetzt war eine deutsche Frau im All, jetzt ist auch gut. Also jetzt muss man sich nicht weiter
so wie die
kümmern.
Sowjets es gemacht haben.
Ja, genau. Ich meine, die Gefahr besteht ja durchaus. Was ich aber persönlich auch immer ganz schön finde, also ja, es ist cool, dass jetzt eine deutsche Frau im All war und so nationale Vorbilder sind schon nochmal was anderes als internationale Vorbilder. Trotzdem finde ich es in Europa ja gerade so charmant, dass wir die ESA haben und dass wir das so gesamteuropäisch irgendwie sehen können und da ist ja immerhin jetzt auch der Trend mit der neuen Auswahl von 2021 dahin, dass da auch deutlich mehr Frauen berücksichtigt wurden. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal super, denn man muss auch einfach sagen, oder man kann tatsächlich sagen, dass Raumfahrtbehörden in der Vergangenheit sich auch dann so ein bisschen haben das Potenzial entgehen lassen, als sie die Frauen systematisch ausgegrenzt haben. Denn im Mittel brauchen Frauen bei gleicher körperlicher Leistung im Schnitt weniger Sauerstoff, weniger Wasser und weniger Nahrung. Und das ist natürlich auch bei so langen Missionen zum Mond oder zum Mars oder wer weiß noch weiter hinaus von großer Bedeutung. Heute setzt Raumfahrt ja zum Glück dann schon auf gemischte Crews, wo ja auch jetzt weitgehend bekannt ist und hoffentlich auch anerkannt wird, dass gemischte Teams, was ihre Perspektivenfähigkeiten und Erfahrungen angeht, einfach am allerbesten arbeiten.
Ich finde, ich will da jetzt keine Klischees irgendwie rausholen, aber das würde ich mir auch vorstellen, dass so im Schnitt einfach möglichst gemischte Teams, also auch nicht mal irgendwie Männer, Frauen, sondern einfach alles Mögliche.
Ja.
Menschen aus verschiedenen Hintergründen, so, die sich gut ergänzen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste beim Aussuchen von Teams. Vor allem, wenn es auch um längere Missionen geht,
voll,
wo man sich verstehen muss.
Ich meine, wir haben jetzt diese Folge mit dem Fokus auf Frauen gemacht. Da könnte man jetzt noch die nächsten 5 Folgen auch noch über andere Gruppen sprechen, die da diskriminiert wurden. Trotzdem warte ich insgeheim darauf, dass es irgendwann doch nochmal eine komplette Mission, gerne auch eine komplette ISS-Besatzung, nur aus Astronautinnen gibt. Also eine echte, in Anführungszeichen, Mission, die jetzt nicht so eine PR-Aktion war, wie dieser Blue Origin-Flug mit Katy Perry für 10 Minuten. Das würde mich tatsächlich nochmal freuen. Okay, das war die erste Folge von Ready for Liftoff. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir treffen uns hier jetzt alle 2 Wochen. Immer da, wo ihr Podcast hört. Und wir würden uns auch mega darüber freuen, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl 5 Sterne gibt. Unverbindliche Empfehlung von uns, 5 Sterne für diesen Podcast.
Und wir haben auch noch eine andere Empfehlung für euch, nämlich eine Podcast-Empfehlung. Das Wissen vom SWR. Das Wissen bringt täglich eine halbe Stunde gründlich recherchierte Hintergründe zu euch über die unterschiedlichsten Themen. Zum Beispiel, warum unterstützt Russlands Bevölkerung Putin? Wie lebten Diebinnen im 18. Jahrhundert? Jetzt gerade ganz aktuell, super spannend, eine Reihe mit 4 Folgen zu Ketamin und dem Einsatz von Ketamin in der Psychotherapie. Das Wissen spricht mit Menschen, die sich auskennen, reist an wichtige Schauplätze und sammelt so Erkenntnisse, um sich den drängendsten Fragen von heute, gestern und der Zukunft zu stellen. Das Wissen findet ihr da, wo ihr uns auch findet, nämlich in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen. Hallo, ich bin Sonja Striegel von Das Wissen, der Podcast. Jeden Tag haben wir eine halbe Stunde für euch. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Lux ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das Wissen. Das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin.
Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen.
Und Klimaschutz.
Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform.
Oder auch bewegende Biografien.
The audience has been my only.
Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein.
Das Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.